Hi und herzlich willkommen auf dem Podcast Darm mit Aussicht, deinem Podcast für Darmgesundheit. Mein Name ist Dr. Thomas Bacharach und ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin und habe mich in meiner eigenen Praxis auf funktionelle Magen-Darm-Erkrankungen spezialisiert. Das heißt, Themen wie Reizdarm, Dünndarmfehlbesiedlung, auch SIBO genannt, SIFO, Histaminintoleranz, Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Intoleranzen sind bei mir an der Tagesordnung. Und dieses Wissen möchte ich gerne auf meinem Podcast hier mit euch teilen. Ganz wichtig, dieser Podcast dient der reinen Informationsvermittlung und dient nicht als Therapieempfehlung, Handlungsempfehlung und gibt auch keine Heilversprechen. Es ersetzt nicht den Besuch bei eurem Therapeuten, Arzt, Ärztin. Und solltet ihr etwas hören, was ihr interessant findet in diesem Podcast und wollt es eventuell testen, dann besprecht euch unbedingt mit dem euch betreuenden Therapeuten, Therapeutin. Sonja, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, heute beim Podcast mit mir über das spannende Thema HPU zu sprechen. HPU ist ja ein Thema, was ich schon ganz oft in der Praxis tatsächlich gehört habe. Und ich denke, ganz viele haben sich damit schon mal beschäftigt. Und da bist du die absolute Expertin, warum HPU wichtig ist und wann wir daran denken sollen. Aber Sonja, magst du mal ein bisschen vielleicht erklären, warum du dafür Expertin bist? Wie ist das denn überhaupt dazu gekommen?
Ja, sehr gerne, Thomas. Erstmal vielen Dank, dass ich hier über HPU sprechen darf. Genau, die HPU ist einfach mein ganz großes Herzensthema, weil es mich selber betrifft und ja, weil die HPU einfach einen großen Teil auch meiner persönlichen Leidensgeschichte ausmacht oder ausgemacht hat, besser. Ich habe über sehr viele Jahre, eigentlich glaube ich so mehr als 30 Jahre, an unterschiedlichsten und zahlreichen Symptomen gelitten und die haben mein Leben ganz schön erschwert. Und ich habe eine jahrelange Ärzte-Odyssee hinter mir und kam da einfach nie zu einem zufriedenstellenden Ergebnis. Und irgendwann bin ich dann auf die HPU gestoßen und das war für mich einfach so der ganz große Wendepunkt in meinem Leben von so vielen Symptomen, dass ich gar kein normales Leben mehr führen konnte, zu es geht mir wieder gut. Und deshalb ist HPU einfach mein Herzensthema und das Thema, mit dem ich mich intensiv befasst habe und das ich extrem faszinierend finde, genau.
Aber du hast ja auch von deiner Ausbildung her, von deinem Background schon auch eine gewisse Grundvoraussetzung, dass du dich mit so einem Thema auch auseinandersetzen kannst, oder?
Genau, und das ist das Gute, aber auch eigentlich so das Kuriose. Ich habe molekulare Biotechnologie studiert und ich habe auch eine Weile in der Krebsforschung an der Charité gearbeitet. Also bin ich ziemlich gut in so medizinischen oder molekularen medizinischen Themen drin und war dann auch noch 12 Jahre lang Fachjournalistin für Medizin. Und ich konnte das einfach selber kaum glauben, als mir dann ein Arzt von der HPU erzählt hat, dass ich noch nie davon gehört habe. Weil ich habe natürlich sehr viel zu diesen Symptomen, die ich da immer mit mir rumgetragen habe, recherchiert. Und ja, eigentlich weiß man dann irgendwann mal alles oder man denkt, alles zu wissen.
Welche Symptome lassen dich denn an eine HPU denken?
Ja, in erster Linie ist es eine Erschöpfung und zwar nicht so eine Erschöpfung, oh, ich habe schlecht geschlafen, ich fühle mich irgendwie ein bisschen müde, sondern eine Erschöpfung, mit der man eigentlich seinen Alltag kaum mehr bewältigen kann. Ich würde sagen, das ist eigentlich so das Hauptsymptom der HPU, aber der Symptomstrauß ist eben ziemlich breit gefächert und es ist auch nicht so, dass jeder immer alle Symptome hat. Also ganz oft ist der Verdauungstrakt eben noch mit involviert und da reicht es eben von chronischen Durchfällen über Verstopfung allgemein immer das Gefühl zu haben, man verträgt irgendwie Lebensmittel nicht mehr so richtig gut. Migräne ist ein häufiges Thema, aber auch im psychischen Bereich, also Angststörungen, Panikattacken, Probleme mit Histamin, bis hin zu Hormonstörungen, vor allem bei Frauen. PCOS ist auch häufig ein Thema. Also der Symptomstrauß bei der HPU ist wirklich sehr, sehr breit gefächert.
Was natürlich dann wahrscheinlich dazu führt, dass sich theoretisch relativ viele Menschen auch darin finden könnten, oder? Also ja. Ist ja dann sehr unspezifisch von den Symptomen her.
Genau, aber die allermeisten vereint, dass sie diese Symptome schon lange mit sich rumtragen und dass es eben auch nicht nur so ein Symptom ist, sondern man eigentlich schon über viele Jahre eben spürt, mit mir stimmt irgendwas nicht, kein Arzt findet einen richtigen Grund dafür. Das ist quasi so die typische HPU-Karriere, die ich ganz oft berichtet bekomme.
Und kannst du vielleicht unseren Zuhörern so ein bisschen erklären, was die HPU letzten Endes überhaupt ist, also was da im Körper passiert und auch vielleicht ein bisschen, wie hängen dann die Symptome damit wirklich zusammen? Also wie kann man sich das erklären, warum das eine zu dem anderen führt?
Ja, das kann man schon. Also die HPU ist eine Abkürzung für Hämopyrrolactamurie. Kompliziertes Wort. Wir bleiben einfach bei HPU. Bei der HPU kann man das Molekül Häm nicht richtig aufbauen. Und dieses Molekül ist einfach unglaublich wichtig im Körper. Wenn wir es gar nicht aufbauen könnten, dann wären wir gar nicht lebensfähig. HPUler können es teilweise nicht so richtig aufbauen. Und es entsteht dabei ein Molekül, das für den Körper toxisch ist. Und das möchte er dann wieder loswerden. Und damit das Molekül dann wasserlöslich wird, heftet der Körper vor allem Vitamin B6 da dran, manchmal noch ein bisschen Zink und ein bisschen Mangan, aber in erster Linie Vitamin B6. Und dieser Komplex verlässt dann den Körper wieder über den Urin. Und daraus resultieren dann zwei große Probleme. Zum einen hat der Betroffene nicht genügend funktionsfähige Hemmmoleküle im Körper. Und zum anderen fehlt natürlich Vitamin B6 in größeren Mengen, weil das eben verloren geht bei dem Ausscheidungsprozess. Ja, und wenn man sich jetzt anschaut, vielleicht erstmal beim Häm, woran Häm alles beteiligt ist, dann wird schnell klar, warum dann so viel defekt ist im Körper oder warum die HPU so viele und auch so viele unterschiedliche Symptome erzeugen kann. Häm brauchen wir zum Beispiel zum Transport von Sauerstoff im Hämoglobin. Wenn wir nicht genug davon haben, haben wir da schon mal eine schlechtere Versorgung und sind eben nicht so leistungsfähig. Wir brauchen das Häm für die Entgiftung. Ja, Entgiftungsenzyme haben in ihrem Inneren dieses Molekül. Wir brauchen es in den Mitochondrien zur Energieherstellung und, und. Und wenn wir dann noch das Vitamin B6 mit dazu nehmen, das auch nochmal an extrem vielen Stoffwechselprozessen beteiligt ist, zum Beispiel hier auch im Bereich der Neurotransmitter, da brauchen wir es ganz dringend. Wir brauchen es für die Verdauung, zur Bildung von Magensäure. Ja, da sieht man, also es sind sehr, sehr viele Bereiche des menschlichen Stoffwechsels beeinträchtigt durch dieses fehlende Häm und durch den großen Mangel an Vitamin B6. Und so kann man auf biochemischer Ebene diese ganzen Symptome sehr logisch und einfach erklären.
Vielleicht jetzt gerade nur noch für unsere Patienten, die vor allem mit Verdauungsbeschwerden haben. Da hast du jetzt schon gesagt, Vitamin B6 ist an der Bildung der Magensäure beteiligt. Das kann natürlich auch ganz viele Prozesse anstoßen. Einfach mal das für mich naheliegendste Beispiel. Wir haben fehlende Magensäure, fehlende effektive Verdauung, damit auch wenig Schutz vielleicht gegen eindringende Bakterien, kann tatsächlich dann ein eigenständiger Grund sein für eine Dünndarmfehlbesiedlung, was dann natürlich Durchfall, Verstopfung und so weiter alles hervorrufen kann. Gibt es noch mehr Verbindungen, direkte, so wie mit der Magensäure zwischen HPU und der Verdauung?
Ja, Zink spielt ja auch noch eine große Rolle bei HPU und Zink brauchen wir ja auch ganz dringend in der Darmschleimhaut und wenn die nicht intakt ist, dann kann zum Beispiel das Enzym DAO nicht so in ausreichender Menge gebildet werden, dann sind wir hier schon wieder im Histaminabbaubereich. Grundsätzlich ist die Darmschleimhaut dann in einem oft nicht guten Zustand, Thema Leaky Gut. Leaky Gut bildet dann wieder die Grundlage für zahlreiche andere Probleme, die im Stoffwechsel entstehen können, weil das Immunsystem ständig überreagiert. Ja, also wir haben doch mehrere Punkte bei der HPU, wo auch das Verdauungssystem einfach mit involviert ist.
Okay, das ist gut zu wissen. Deswegen glaube ich, ist es auch für alle Zuhörer wirklich interessant, gerade wenn es so mehrere diffuse Geschichten letzten Endes sind und noch Histamin vielleicht mit einem Boot ist und die Histaminintoleranz aber auch nicht so richtig effektiv therapierbar. Habe ich gerade heute jemanden gehabt, wo wir jetzt nach der HPU mal schauen, ob das eventuell eine Erklärung sein könnte, weil darmtechnisch eigentlich alles gut, aber irgendwie so diese Histamin-Thematik ist nach wie vor präsent geblieben. Mhm. Wie ist denn die Anerkennung dieser Erkrankung? Also ist das etwas, was wir im ICD-10-Schlüssel finden? Also ICD-10 ist ja das, wo quasi alle Diagnosen sollten da kodierbar sein. Wo ordnet man da die HPU ein?
Leider gar nirgends. Also wir haben in diesem ICD-10-Schlüssel nur die Porphyrin. Das ist die Störung, die der HPU am ähnlichsten ist, aber doch sehr weit entfernt noch von der HPU. Eine Porphyrie ist wirklich eine schwerwiegende Erkrankung. Die HPU ist eigentlich keine Erkrankung. Es wird als Stoffwechselstörung bezeichnet. Und nein, es ist leider nicht offiziell anerkannt. Der Grund dafür ist, es gibt keine wirklich aussagekräftigen Studien, vor allem zur Diagnosestellung. Da liegt meiner Meinung nach das ganz große Problem, denn alles, was nach der Diagnosestellung kommt, ist eigentlich reine Biochemie und die ist von vorne bis hinten verstanden und in Büchern niedergeschrieben. Das finde ich persönlich sehr schade. Da wird viel gestritten um HPU, KPU oder gibt's das überhaupt? Das Robert-Koch-Institut hat ein Statement mal rausgebracht vor einigen Jahren und schreibt da, die Studienlage ist zu dünn, als dass man die HPU anerkennen könnte. Aber wie gesagt, es geht da eigentlich nur um das Nachweisverfahren. Da haben wir ein paar wenige Studien aus den 1960er Jahren dazu und das ist tatsächlich dünn, also kann man auch nicht abstreiten.
Und wie häufig schätzt man denn, dass die HPU vorkommt? Also was ich gehört habe, ist, dass es beim weiblichen Geschlecht häufiger ist.
Mhm. Also auch da haben wir überhaupt keine validen Daten. Das sind alles ganz, ganz grobe Schätzungen. 10% der Frauen sollen betroffen sein, 1% der Männer. Finde ich schwierig, solche Aussagen. Ich weiß es nicht. Ich möchte behaupten, dass unter den chronisch Erkrankten, die keine Hilfe oder wenig Hilfe von Ärzten bekommen, dass dort die Quote von HPU-Betroffenen sehr, sehr viel höher ist.
Okay, ja, klar, macht ja auch Sinn, weil die letzten Endes, ja, das ist ja quasi wie so eine Art Aussiebverfahren und die chronisch krank sind, da weiß man ja oft noch nicht so ganz, was dahinter stecken könnte. Das, was ich schon mitbekommen habe, ist, dass sich das familiär zum Teil häuft. Mhm. Ist das klar vererbbar oder wie siehst du das?
Also wir haben da nur wirklich einzelne kleine Fallstudien und aus den kleinen, sage ich mal, Privatstudien oder Umfragen in meiner Facebook-Gruppe kann ich sagen, nein, es ist nicht klar vererbt, es überspringt manchmal eine Generation. Wir können auch nicht klar sagen, es wird nur von der Mutter oder nur vom Vater übertragen, beides ist möglich. Es ist aber doch so, dass es familiär gehäuft auftritt, wenn nämlich einer in der Familie dann die Diagnose bekommt und sich mal näher damit beschäftigt, dann kann er eigentlich ziemlich schnell sagen, ich glaube hier, meine Tante oder die Oma, die haben das ganz bestimmt auch. Und dieser Verdacht bestätigt sich dann häufig.
Okay, ja. Also man erkennt schon, dann auch an der Symptomatik kann man es dann zuordnen.
Ja, gar nicht mal nur an der Symptomatik. Menschen mit HPU sind oft hochsensitiv. Also dadurch fallen die auch oft auf. Viele bezeichnen sich auch als hochsensibel und haben generell eine sehr geringe Stressbelastbarkeit. Also viele haben das Gefühl, mir ist ständig immer alles zu viel oder mir ist zu laut oder zu trubelig. Viele HPUler sind eher so introvertierte Typen. Also das ist durchaus auch noch was sich so, sich mal durch die Gruppe der HPUler zieht, jetzt mal ganz unabhängig von irgendwelchen belastenden medizinischen Symptomen.
Okay. Und ist das Ganze denn im Prinzip heilbar?
Ich denke schon, heilbar ist immer ein schwieriger Begriff. Ich bin ja nun selbst betroffen und habe das tatsächlich gehabt, seit ich mich bewusst an was erinnern kann. und hatte das bis 37 und bin jetzt Mitte 40 und kann sagen, ich denke, ich habe jetzt ein ganz normales Leben. Von dem her würde ich sagen, ja, es ist heilbar, wobei, denke ich, gewisse Empfindlichkeiten doch trotzdem einfach bleiben. Also ich werde wahrscheinlich nie jemand sein, der sich mehr gerne jetzt auf ein Metallica-Konzert geht und in der ersten Reihe eine Stunde Headbanging macht und dann freudig da rausgeht. Und ich werde sicherlich auch immer jemand sein, der genau darauf achtet, was er isst und trinkt, aber jetzt nicht mehr so mit Auslassdiäten oder sowas. Genau. Also von daher denke ich schon, man kann das mit einer Lebensstiländerung und einer Mikronährstofftherapie kann man das sehr, sehr gut in den Griff bekommen.
Genau, ich glaube, wahrscheinlich ist der beste Begriff, man kann damit gesund leben, weil heilbar würde ja bedeuten, man müsste nichts mehr machen dafür ein Stück weit irgendwo. Und das höre ich bei dir raus. Heilbar in dem Sinne, dass du achtest nach wie vor, dass dein B6 gut ist, dein Zink gut ist, und du achtest halt auf da entsprechenden passenden Lebensstil für dich.
Genau, wobei man da natürlich auch nochmal hinterfragen darf, was ist ein normaler Lebensstil in Anführungszeichen. Ich glaube, das, was wir als normal empfinden, ist ja schon sehr weit von dem weg, was uns Menschen generell gut tut, jetzt mal unabhängig davon, ob wir halt eine HPU haben oder nicht. Ich trinke zum Beispiel überhaupt keinen Alkohol, also wirklich gar nie, auch nicht, wenn mir jemand ein Glas Sekt in die Hand drückt, weil ich einfach weiß, mir geht's danach nicht gut, das tut mir nicht gut und das ist aber jetzt zum Beispiel ja was gesellschaftlich noch nicht so akzeptiert ist. Ja, und das ist für mich einfach jetzt ein normaler Lebensstil. Ich achte auch drauf, dass ich nicht oft Fastfood esse, sondern nur, wenn man mal jetzt irgendwie auf der Autobahn unterwegs ist oder so und das einfach gerade im Moment bequemer ist, aber ja, grundsätzlich glaube ich, also fühlt sich für mich mein Leben jetzt normal an und so wie ich früher gelebt habe, denke ich, um Gottes Willen, kommt mir jetzt sehr unachtsam vor.
Ja, also kann ich komplett bestätigen, ist auch gut, dass du das nochmal so sagst. Ich sage ja bei mir auch, ich habe keine Verdauungsbeschwerden mehr, aber ich esse auch nicht mehr wie früher, definitiv nicht. Ja, das heißt, wenn du dir halt jeden Tag einmal auf den Daumen haust, brauchst dich nicht wundern, dass er irgendwann wehtut. Und wenn du jeden Tag Fastfood und Süßigkeiten und sonst was in dich reinschaufelst, das hat mit gesundem Lebensstil oder mit einem normalen Lebensstil eigentlich auch nichts zu tun. Ja? Dass du da Symptome bekommst, gehört einfach dazu.
Genau, und ich würde sagen, es geht nicht mal nur ums Essen, es geht auch um zum Beispiel Kosmetika, habe ich früher ganz sorglos benutzt oder auch Verpackungen von Essen. Jetzt war es ja gerade wieder in den Medien, dass zum Beispiel Dosen so schwer belastet sind. Das ist ja eigentlich schon länger bekannt, aber es ist schön, dass jetzt nochmal aufgekommen ist. Ja, das sind auch alles Dinge, nicht nur was esse ich, sondern auch wie ist das verpackt. Oder wenn ich in die Drogerie gehe, dann kaufe ich nicht irgendeine Kosmetik, dann scanne ich die zumindest einmal vorher mit so einer App, die mir dann zeigt, ja, was ist denn da enthalten? Ich dusche nicht mehr einfach regulär mit jedem Duschgel. Klar, wenn ich jetzt mal im Hotel bin, dann mache ich das natürlich nicht, aber ja, so im Alltag, glaube ich, ist einfach ein bewusster, achtsamer Lebensstil, gut auf sich achten, sehr, sehr wichtig für HPUler, weil eben auch die Entgiftung so stark eingeschränkt ist.
Ja, das ist auch nochmal ein sehr guter Hinweis. Du hast schon mal darauf angesprochen, dass die Diagnostik, also wie HPU diagnostiziert wird, so der kritische Knackpunkt ist. Was für Möglichkeiten haben wir denn, die HPU zu diagnostizieren und wo siehst du gute Möglichkeiten und wo siehst du Probleme in der Diagnostik?
Also man kann die HPU ausschließlich über einen Urintest feststellen und das hatte ich vorhin ja auch erklärt, ja, dieses falsch gebaute Hemm, das wird quasi dann vermehrt ausgeschieden und das ist das, was wir in diesem Urintest erfassen. Und ja, auch da gibt es jetzt quasi verschiedene Meinungen, es haben sich wie so zwei Fronten gebildet. Ich als Biotechnologin, ich habe in vielen Laboren selbst gearbeitet und was ich eben weiß, ist, dass es wichtig ist, einen hohen Qualitätsstandard zu haben. Und deshalb empfehle ich ein Labor zur Diagnostik, das eben diese Qualitätsstandards einhält. Das ist zum einen eine Akkreditierung und zum anderen eine ISO-Zertifizierung. Das ist einfach wichtig, dass man auch als Labor externen Kontrollen unterliegt. Und das ist in Deutschland das Labor Medivere. Die arbeiten mit Ganz Immun in Mainz zusammen. Dort werden die Proben ausgelesen. Und das ist das, was ich empfehle. Man hört immer wieder, es bräuchte unbedingt einen 24-Stunden-Urintest. Das ist aber meiner Meinung nach eine nicht valide Aussage, weil es dazu überhaupt keine Daten gibt.
Okay, ja. Das heißt, 24 Stunden Urin brauchen wir nicht, sondern einen Spontanurin, Morgenurin.
Morgenurin, genau.
Morgenurin, okay, das reicht. Sehr gut. Okay, jetzt könnte man ja so fast ein bisschen ketzerisch sagen, ja, wenn dann B6, Zink und Mangan fehlt, dann kann man doch einfach das nehmen. Brauchen wir gar keinen Urintest machen, sondern kann einfach direkt die Nährstoffe testen. Wenn B6 im Mangel ist, dann gebe ich das und dann hat sich das doch erledigt, oder?
Genau, das könnte man so denken und ich glaube, das denken auch ganz viele. Und man merkt erst, wenn man sich ein bisschen tiefgreifender mit der HPU beschäftigt, dass es leider so einfach eben nicht ist. Das fängt schon damit an, wie messe ich eigentlich B6? Weil wenn ich so ganz normal zum Hausarzt gehe und sage, ich möchte mal B6 und Zink messen lassen, dann kommt meistens Folgendes raus. Zink wird im Blutserum gemessen und das Vitamin B6
auch
wahrscheinlich, ja. Genau, wenn man nichts Besonderes anhakt. Und ja, das Zink kommt aber zu über 90% in der Zelle vor. Und wenn wir das eben im Blutserum messen, dann geht uns da ein ganz großer Anteil des Zinks verloren. Deshalb muss man Zink immer im Vollblut messen. Und das Vitamin B6, das sieht auf dem Laborblatt aus, als wäre es ein Stoff, also eine Chemikalie, ist es aber nicht. Das sind, je nachdem wie man es zählt, 6 oder 7 verschiedene Substanzen, die sich auch ständig ineinander umwandeln. Und Vitamin B6 ist extrem schwer zu messen. Und bei HPU haben wir diese Besonderheit, dass sich das inaktive B6, das sich eben vor der Zelle befindet, oft dort anstaut und nicht in die Zelle reinkommt. Und deshalb ist es für HPUler eben essentiell, nur das wirklich bioaktive B6 innerhalb der Zelle auch gemessen zu bekommen. Und wenn man jetzt so eine Standard-B6-Messung macht, dann bekommt man als HPUler oft eben auch sehr erhöhte B6-Werte und denkt dann, oh, das betrifft mich ja gar nicht, weil mein B6-Wert ist ja sehr hoch. Dabei hat man eben diese Form von B6 erfasst, die nicht bioaktiv ist. Und ich empfehle da die bioaktive Messung, die bietet das Labor IMD in Berlin an und die haben sich da was ganz Schlaues einfallen lassen mit bestimmten Bakterien, die eben nur dann wachsen können, wenn diese bioaktive Form aus dem Blut quasi aus der Probe auf diese Bakterienlösung raufkommt. Und so kann man indirekt eben messen, wie viel von dem aktiven B6 im Blut vorhanden war. Also das ist ganz wichtig, dass man es eben richtig misst und sich nicht täuschen lässt von so einem Standard B6-Wert.
Und warum würdest du sagen, dass es dieser bioaktive sein muss? Warum reicht das nicht, wenn du es im Vollblut misst?
Im Vollblut habe ich ja fällt mir das Wort gerade nicht ein. Ich habe ja die Zellen und das Blutserum, das ist ja das Vollblut. Und dann habe ich ja quasi das ganze Spektrum von B6 und kann dann nicht differenzieren, was ist jetzt tatsächlich bioaktiv und was nicht. Weil wenn ich jetzt einen großen Anteil an B6 habe, der sich inaktiv vor der Zelle anstaut, kann ich das aus diesem Wert nicht rauslesen.
Das stimmt. Und würdest du sagen, wenn jetzt B6 erythrozytär missbar ist, also in den roten Blutkörperchen? Das wird sehr speziell, aber es interessiert mich jetzt einfach tatsächlich selber.
Das weiß ich nicht. Also ich kenne kein Labor, das das anbietet, aber jetzt mal rein von der Theorie her müsste das auch funktionieren, gell? Ein valider Weg sein, genau.
Okay, das muss ich selber mal, also es gibt ja einige Messwerte, die erythrozytär messbar sind, die auch angeboten werden. Beim B6 bin ich mir jetzt tatsächlich auch selber nicht sicher, aber ja, das würde ich auf jeden Fall auch nochmal recherchieren. Das finde ich spannend.
Lass mich gerne wissen, Thomas. Ich freue mich immer, wenn wir da noch Alternativen haben, weil das B6 leider ein echter Flaschenhals bei der HPU ist.
Ja. Und du hast gemeint gehabt, okay, einfach Nährstoffe auffüllen. Also ich habe das jetzt bioaktiv gemessen. Ich sehe, das ist ein Mangel. Würdest du dann sagen, wenn ich das jetzt aufgefüllt habe und das bioaktiv gut ist, dann ist alles gut oder muss ich zwingend noch andere Dinge beachten?
Ja, also es ist ja nicht so, wenn ich jetzt lange Zeit eine HPU habe, die ich nicht bemerke oder die ich nicht therapiere, dann habe ich nicht nur Vitamin B6 im Mangel. Denn durch diesen B6-Mangel entstehen häufig noch sehr, sehr viele weitere Mikronährstoffmängel, weil wir ja zum Beispiel den Darm in eine schlechte Verfassung bringen. Ja, dem Darm fehlt jetzt über viele Jahre B6 und Zink. Das heißt, er kann nicht genug Magensäure bilden. Dann habe ich wahrscheinlich eine Dysbiose. Meine Darmschleimhaut ist in einem schlechten Zustand. Du musst dir das so vorstellen, wenn ich über viele Jahre eine HPU habe, kommt mein gesamter Stoffwechsel in so einen grunddesolaten Zustand. Ich habe oft ein überreaktives Immunsystem. All das spielt dann irgendwie zusammen und viele Prozesse laufen dann nicht mehr richtig. Ja, wenn du weißt es ja als Darmexperte, wenn mein Darm nicht mehr in einem guten Zustand ist, dann kann ich natürlich nicht nur B6 nimmer gut aufnehmen, sondern viele andere Dinge auch nicht mehr. Und ich schaue dann immer am Anfang, wenn so ein neu diagnostizierter HPUler zu mir kommt, dann machen wir erstmal so eine umfangreiche Diagnostik und schauen erstmal, welche individuellen Probleme hat der denn im Laufe seiner unbehandelten HPU ausgebildet. Mhm. Und die gehen wir dann an. Es ist nie nur das B6, so viel kann ich sagen.
Kannst du da kurz was dazu sagen? Mit was kommen die dann so? Was sind so die Top 3?
Schilddrüsenunterfunktion, Hashimoto, Dysbiosen.
Also Fehlbesiedlungen,
ja. Genau, Fehlbesiedlungen und häufig auch sehr verschobene Neurotransmitter. Mhm. Also
Noradrenalin, Ängste, Serotonin.
Genau, ja. Genau. Also geht schon manchmal so in depressive Grundverstimmungen, keine schweren Depressionen, aber ja, so ein bisschen antriebslos, genau. Mhm. Und eben zu allem gehört immer diese ganz große Erschöpfung, wo ja auch, genau, also die Schilddrüsenunterfunktion noch mit reinspielt. Viele stecken auch schon in einer Nebennierenschwäche. Das bedingt sich dann immer alles so gegenseitig.
Okay, na, da muss man irgendwie diesen Teufelskreislauf, der dann über Jahre geritten wurde, irgendwie wieder so ein bisschen rückabwickeln.
Genau, und was auch ein wirklich alles verbindender Aspekt noch ist, ist das Nervensystem. Das wird oft so ein bisschen hinten angestellt, weil sich alle immer auf die Mikronährstoffe so stürzen und darauf vertrauen. Aber das Nervensystem spielt auch eine extrem große Rolle. Und die allermeisten HPUler sind in so einem dauerhaft angespannten Zustand. Also der Sympathikus ist immer aktiviert und das ganze System kommt gar nicht zur Ruhe und in diesem Zustand ist es einfach unglaublich schwierig, den Stoffwechsel wieder in eine gute Balance zu bringen. Also wir müssen wirklich auf allen Ebenen arbeiten. Es reicht nicht nur B6 einzunehmen.
Also es ist im Prinzip wie bei den Dummies. Ja, die Dummies können da den HPUlern einfach mal die Hand geben. Das ist auch multimodal, wie man das so schön nennt. Da muss man an mehreren Säulen quasi arbeiten, dass das System wieder in die Balance kommt. Ja. Jetzt ist ja bei der HPU die Entgiftung ein ganz großes Thema. Entgiftung finde ich auch ein sehr spannendes Thema, was aber auch sehr kontrovers zum Teil diskutiert wird, was man da machen kann, was ist sinnvoll, was ist nicht sinnvoll. Mhm. Wie gehst du das Thema mit deinen Klienten an?
Das ist wirklich ein ganz spannendes Thema, weil viele mit der Erwartungshaltung kommen, nenne mir was, was ich einnehmen soll, womit ich entgiften kann. Und ich sage dann immer, wir nehmen nichts ein, womit wir entgiften können, sondern wir stellen die körpereigene Entgiftung wieder so auf, dass sie ihren Job richtig machen kann. Weil ich glaube, dass nur das langfristig auch hilft, mit der HPU zu leben. Wir schauen uns dann die Entgiftungsphasen mal im Detail an und gucken dann eben auf Mikronährstoffebene und auch auf der vegetativen Ebene, also Nervensystemarbeit. Wie können wir die körpereigene Entgiftung wieder so aufstellen, dass sie richtig funktionieren kann? Und parallel ist natürlich auch ganz essentiell wichtig, ein Verständnis dafür zu bekommen, wo lauern Giftstoffe im Alltag. Ja, das fängt bei Spülmaschinentabs an und hört mit Parfüm auf und vielen ist das gar nicht bewusst. Und ich denke, ja, es ist wie so ein Mosaik aus ganz vielen kleinen Bausteinen und die muss man sich alle aneignen und in den Alltag mit einbeziehen. Und dann hat man da gute Chancen, wieder rauszukommen und auch wieder gut entgiften zu können, ohne jetzt irgendein Entgiftungswundermittel einzunehmen oder sich Pflaster auf die Fußsohlen zu kleben oder was weiß ich, was es da alles für krude Ideen gibt. Das braucht man alles nicht.
Wie stehst du so zu Zeolit oder Huminsäure, Spirulina, Chlorella?
Ja, also Bindemittel halte ich für sehr sinnvoll. Ich selber empfehle immer Zeobend und das Trinkmoor. Zeobend einfach, ja, weil ich glaube, dass dauerhafte Zeolit-Einnahme ein bisschen schwierig sein kann für die Schleimhäute im Verdauungstrakt. Deshalb empfehle ich gerne diese Mischung aus Zeolit und Bentonit, weil ich das Gefühl habe, das ist ein bisschen schonender für die Schleimhäute. Und ja, mit dem Trinkmoor kommen auch viele sehr gut zurecht. Das enthält eben neben Huminsäuren auch noch Gerbstoffe. Und das ist gerade für die Darmis wieder ganz nett, weil die Gerbstoffe eben auch schön gegen Entzündungen im Darmbereich wirken können. Aber ich muss hier ganz klar sagen, nicht jeder verträgt alles und man muss es immer individuell ausprobieren. Wovor ich allerdings warne, ist Chlorella. Wir haben sehr, sehr viele negative Berichte von HPUlern, die Chlorella eingenommen haben. Und es sind sogar 2 dokumentierte Fälle dabei, wo die Chlorella-Einnahme zur Bettlägerigkeit geführt hat. Und das ist für mich ein Grund zu sagen, grundsätzlich Nein zu HPU und Chlorella. Das passt für mich nicht zusammen.
Genau. Wer mehr zu dem Thema wissen möchte, ich habe mit dem Dr. Thomas Peter einen Podcast aufgenommen. In dem erklärt er genau, was die Problematik bei Chlorella ist. Chlorella an sich ist schon ein interessantes Produkt, aber hat auch Nachteile, was dann eben zu diesen von dir genannten Problemen auch führen könnte.
Genau.
Wir haben ein multimodales Therapiekonzept bei der HPU. Da darf natürlich die Ernährung nicht fehlen. Wie sollte denn die Ernährung bei der HPU aussehen? Und welchen Stellenwert siehst du in der Ernährung?
Also da differenzieren wir natürlich ein bisschen, würde mal so grob schätzen, die Hälfte der HPUler hat auch ein Histaminabbauproblem. Da muss man dann nochmal ein bisschen genauer auf Histamin achten. Grundsätzlich soll der Start der Therapie immer durch eine antientzündliche Ernährung begleitet sein. Ich denke, das ist eben auch bei vielen Themengebieten gleich, ja, Hashimoto oder Darmproblemen. Es sind wahrscheinlich immer ähnliche Ansätze. Also antientzündlich, weil man einfach mit einer lange unbehandelten HPU oft in diesen Entzündungszuständen drin ist und am Anfang muss das System entlastet werden. Antientzündlich bedeutet für uns HPUler erstmal weglassen von Gluten und von Kuhmilcheiweiß, Zucker und für den Erschöpfungsbereich lassen wir auch noch das Koffein weg und das ist für viele häufig der schwierigste Schritt. Ich sage immer, die das Gefühl haben, sie brauchen unbedingt Koffein, die haben es am nötigsten, auf Koffein zu verzichten.
Wie stehst du zu Fleisch? Angenommen, Biofleisch, nicht zugefüttert, nur natürliche Ressourcen gehabt, Gras gefressen. Wo steht da für dich? Ist es eher proentzündlich, antientzündlich? Ist es ein wichtiger Eiweißlieferant?
Ja, also genau wie du sagst, so sehe ich es auch. Wenn es eine hochwertige Fleischquelle ist, sehe ich das als sehr wertvolles Lebensmittel an. Und es ist für HPUler tatsächlich eine wichtige Eiweißquelle. Aber, jetzt kommt das große Aber, zu Beginn der Therapie können eben viele HPUler grundsätzlich Eiweiß nicht gut verdauen. Und vielen hilft es dann erstmal auf, ja, zum Beispiel essentielle Aminosäuren zurückzugreifen und damit erstmal ein bisschen den Eiweißbedarf quasi aufzupeppen, bis sich alles wieder normalisiert hat und man dann zum Beispiel eben auch Fleisch wieder besser verdauen kann. Aber das spüren die meisten eben selber. Viele sagen, Eiweiß geht bei mir gar nicht, da kriege ich so einen Bauch, ich fühle mich schlecht, muss aufstoßen und im späteren Verlauf der Therapie wird es dann ganz gut wieder vertragen.
Macht ja auch Sinn. Mangelnde Magensäure, ja. Da haben wir eben mit der Eiweißspaltung besonders Probleme. Und bei den essentiellen Aminosäuren, das wissen auch viele nicht, sind die Eiweiße schon so aufgespaltet, dass der Körper die eben direkt aufnehmen kann. Das heißt, diese Funktion der Magensäure wird dadurch quasi übergangen.
Genau.
Ja, super spannend. Also ich denke, da haben wir jetzt einen sehr guten Überblick, was die HPU ist, wie man es diagnostiziert. Das nur B6 reicht auch nicht aus.
Das wäre ein kurzer Podcast geworden, ja.
Das wäre ein kurzer Podcast, ja genau. Nehmen wir B6 in der bioaktiven Form.
Ja.
Alles ist gut.
Genau.
Sonja, wenn man noch mehr zu dem Thema und zu dir wissen möchte, wo kann man sich diese Informationen ziehen?
Man findet mich unter HPU and You auf allen möglichen Kanälen, auch auf einer Webseite und wir haben eine große Facebook-Gruppe, wo sich HPUler austauschen, da ist jeder herzlich willkommen. Genau, also unter HPU and You kann man mich finden.
Super, Sonja, tausend Dank für deine Zeit und für das spannende Interview. Und für alle weiteren Fragen, die nicht geklärt werden könnten, dann wisst ihr, wo ihr die Sonja findet.
Danke, Thomas.
Gerne. Ciao.
Ciao.